Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich hier Dr. Ellie Bembrook zu Gast, eine Nanotechnologiewissenschaftlerin. Wir werden über die Halbleiter- und Chip-Industrie oder Entwicklung sozusagen sprechen und werden im Besonderen betrachten, warum sie sagt, dass Bitcoin-Mining hier vor allem die Innovation fördern kann. Hi Ellie, herzlich willkommen im Sound Money Bitcoin Podcast.
Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
Es ist so eine kleine Premiere tatsächlich bei mir im Podcast. Also ich hatte schon ausländische oder Gäste hier, die eben im Ausland saßen, aber dann in der Regel eben deutschsprachig unterwegs waren. Österreich, Schweiz, heute zum ersten Mal tatsächlich in verschiedenen Zeitzonen. Dementsprechend schön, dass es geklappt hat. Grüße nach Texas.
Ja, vielen Dank. Also ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen. Daher spreche ich auch Deutsch. Aber mittlerweile lebe ich schon 15 Jahre in den USA und dadurch hat sich auch mein Deutsch etwas in den Hintergrund gestellt. Und es ist für mich eher schwer, vor allem wissenschaftliche und technische Themen auf Deutsch zu besprechen, aber ich tue mein Bestes.
Also ich verspreche dir, so technisch werden wir heute wahrscheinlich nicht werden. Zumindest ich nicht. Von dem her, das kriegen wir bestimmt hin. Du warst aber zuletzt ja auch so ein bisschen in Europa unterwegs. Wir haben uns in Prag oder auch in Plochingen zum Beispiel getroffen. Wie ist das dann, wenn man jetzt in den USA sitzt? Vermisst man da Europa oder Deutschland ab und zu?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem habe ich ja auch noch Eltern und Geschwister, die auch in Europa sind. Und im Sommer dort besuchen zu kommen, war für mich ein Highlight. Es war wundervoll.
Sehr schön. Und gerade, wo wir uns zuletzt gesehen haben, das war in Plochingen, da hast du einen Vortrag gehalten. Das würde ich so als kleinen Aufhänger nutzen. Aber davor, stell dich doch mal so ein bisschen vor, damit die Zuhörer auch wissen, wer bist du genau, aus welcher Richtung kommst du eigentlich? Ich habe es so ein bisschen ja schon angeteasert, aber ich glaube, dein Lebenslauf ist auch wirklich interessant und spannend. Dann nachher werden wir ins Thema einsteigen.
Okay, gerne. Also, wie ich schon gesagt habe, ich bin in Deutschland aufgewachsen und bin dann zum Promovieren in die USA gezogen, weil mich damals so sehr interessiert hat, wie man die Halbleiterindustrie verbessern könnte. Also, wie man Chips kleiner, schneller, besser machen kann durch andere Materialien. Und da habe ich mich darauf spezialisiert, Field Effect Transistors aus Kohlenstoff bzw. aus Graphen herzustellen. Das war dann meine Doktorarbeit. Und seitdem, also zum Ende meiner Doktorarbeit, habe ich mich angefangen, an Bitcoin zu interessieren. Und wie bei jedem anderen auch, nach dem Rabbit Hole lernt man einfach immer weiter. Mhm. Und so habe ich auch vom Mining gelernt, sehr technisch tief eingestiegen. Und versucht das zu verstehen. Und in Plochingen war mein Vortrag eher so ein Explain like I'm five, also so ein Bitcoin-Einsteigerkurs. Ich wollte den Frauen an der Les Femmes Orange-Konferenz zeigen, dass Bitcoin auch verständlich ist, ohne das Lingo zu benutzen. Man kann tatsächlich einfach nur mit Worten wie Zahl, Fingerabdruck, so sehr generelle Worte, die man benutzen kann, um Sachen wie Difficulty, Hashes und so weiter zu erklären. Und das ist so mein Ziel gewesen und das werde ich jetzt auch auf anderen Konferenzen wiederholen, um wirklich zu zeigen, Bitcoin ist nur Mathematik und man kann es auch mit einfachen Worten wie Zahl verstehen.
Jetzt hast du mir den Ball ja eigentlich schon zugespielt. Ich habe es mir tatsächlich auch überlegt gehabt, so ein bisschen als Aufhänger oder Einstieg. Wie würdest du einem Fünfjährigen den Mining oder Proof of Work erklären?
Ja, also so wie ich das erkläre, ist, dass jede Datei, die wir auf dem Computer haben, ob es ein Video ist, eine Zahl, ein Excel-Spreadsheet, alles, was man als Datei betrachten kann, kann man in Einsen und Nullen ausdrücken. Das ist binomisch, aber unsere Computer, das Einzige, was sie verstehen, sind Einsen und Nullen, ist ein und aus. Alles andere verstehen sie nicht. Sie sprechen nicht unsere Sprache, sie verstehen keine Videos. Alles, was sie wissen, ist ein und aus, eins und null. Und aus Einsen und Nullen kann man dann, die kann man verrechnen, also die kann man multiplizieren, die kann man addieren. Und wenn man eine Datei mit einer bestimmten Zahl multipliziert, bekommt man eine Art Fingerabdruckzahl. Also das ist eine ganz einzigartige Zahl, die nur für diese Datei zutrifft. Also nur die Datei kann diesen Fingerabdruck generieren und keine andere Datei. Also selbst wenn man die Datei ein bisschen verändert, wenn man zum Beispiel ein Foto nimmt und das nur ein bisschen verändert, kommt die Fingerabdruckzahl raus, die ganz anders ist. Und davon macht Bitcoin Gebrauch. Also diese Technologie, so eine Fingerabdruckzahl zu errechnen, gab es schon vor Bitcoin. Das ist eine Technologie, die gab es schon lange. Und Bitcoin nimmt das einfach wahr und sagt, okay, wir können jetzt aus Überweisungen, aus Transaktionen so eine Zahl generieren. Und zwar aus einem ganzen Block, also aus einer ganzen Liste von Zahlen. Und wenn man da eine Transaktion zufügt, dann wird die Fingerabdruckzahl wieder anders. Und so ist dann im Code von Bitcoin festgestellt, dass die Liste von Transaktionen nur gültig ist, wenn die Fingerabdruckzahl, die daraus generiert ist, klein genug ist. Also es gibt so eine Zielzahl, die festgelegt ist. Derjenige, der die Transaktionsgebühren, die Überweisungsgebühren für sich einsammeln will, der muss eine Zahl errechnen, die kleiner ist als diese Zielzahl. Aber wenn man nicht weiß, wie man eine Zahl kleiner oder größer bekommt, also mit anderen Zahlen, also mit nicht Dateien, sondern Zahlen, weiß man, okay, man multipliziert einfach mit einer größeren Zahl. 3 mal 7 ist 35, 3 mal 8 ist 40. Okay, man weiß, wie man eine größere Zahl bekommt. Man weiß, wie man eine kleinere Zahl bekommt. Mit den Fingerabdruckszahlen ist das nicht so. Da kann man nicht wissen, ob die Zahl, die man rausbekommt durch Veränderung der Datei, ob die kleiner oder größer ist. Das Einzige, was man weiß, ist, dass die Zahl anders ist, sein wird, weil die Datei ja anders ist, weil man ja die Datei verändert hat. So. Und so muss man jetzt einfach, muss ein Miner, einfach jemand, der diese Transaktionsgebühren und auch die neue Bitcoin erschaffen will, also das funktioniert in einem Schritt, neue Bitcoin werden geschaffen und die Transaktionsgebühren werden eingesammelt. Derjenige, der das schaffen will, muss einfach so viele Fingerabdruckszahlen ausprobieren, bis er eine findet, die klein genug ist. Und wenn er eine findet, die klein genug ist, dann darf er das einsammeln. Und so stellt Bitcoin sicher, dass so viele Leute wie möglich an diesem Prozess teilnehmen wollen, weil es ja einen ökonomischen Anreiz dazu gibt, weil man ja neue Bitcoin bekommt und auch die Transaktionsgebühren einsammeln kann. Aber die Teilnahme daran ist nur sinnvoll, wenn man viele Fingerabdruckszahlen ausprobieren kann. Und die kann man nur, also man kann nur sehr viele davon ausprobieren, wenn man Computer oder Chips hat, die schnell rechnen können, die viele Rechnungen pro Minute machen können. Also so als Mensch kann man diese Rechnung auch mit Bleistift und Papier machen. Das dauert circa 10 Minuten, das auszurechnen. Aber ein Computer kann natürlich millionenmal so schnell rechnen und deswegen benutzen wir Computer. Und dann haben sich schlaue Leute dran gemacht, Computerchips zu entwickeln, die das noch schneller rechnen können als jetzt ein Computer oder ein Handy, also die Chips, die wir so im Alltag benutzen. Und dahin entwickelt sich die Technologie, dass die Chips immer spezialisierter werden auf diesen Prozess, damit mehr Rechnungen pro Minute passieren können. Und jede Rechnung so wenig Elektrizität oder Energie wie möglich beansprucht. Weil für die Elektrizität müssen die Miner ja bezahlen. Also so dem Stromkraftwerk. Es kostet ja, Elektrizität zu benutzen. Und wenn man deine Kosten runterschrauben will, wird man Hardware benutzen, die so effizient ist wie möglich, die so wenig Strom beansprucht wie möglich. Allerdings will man ja auch mehr rechnen, damit man unter all der Konkurrenz immer noch so viele wie möglich Zahlen wie möglich durchrechnet, damit man selbst der Glückliche ist und die Zielzahl findet. Und wenn sehr, sehr viele an diesem Prozess teilnehmen und sehr viele Rechnungen abschließen, dann verändert sich auch der Code von Bitcoin und die Zielzahl wird immer kleiner. Das heißt, es wird immer schwerer, eine passende Zahl zu finden oder eine Zahl zu finden, die klein genug ist. Und so selbst reguliert sich das Bitcoin-Netzwerk darauf, dass immer nur so im Durchschnitt alle 10 Minuten eine korrekte Zielzahl gefunden wird und dadurch ein Bitcoin-Block hergestellt wird, neue Bitcoin hergestellt werden, die Transaktionsgebühren dafür bezahlt werden. Und ja, so geht das immer weiter.
Ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall schon eine ganz gute Ausgangsposition, weil du schon einige Themen aufgemacht hast, wo wir jetzt bestimmt gleich tiefer reingehen. Das Erste, was ich gerne besprechen würde, also Chip ist nicht gleich Chip. Du hast ja schon angedeutet, die Chips, die wir im Alltag benutzen. Ich sage jetzt mal hier, wir sitzen beide vorm Laptop. Ich habe mein Smartphone hier, vielleicht ein Chip im Auto und überall ist ja irgendwo Elektronik verbaut. Wie unterscheiden sich da die Chips, die wir heute in der Mining-Industrie, also diese ASICs, die wir da heute sehen, von diesen klassischen Elektro-Chips, die man sonst überall, sage ich jetzt mal, verbaut?
Ja, also die Chips unterscheiden sich, weil die Rechnungen, die für Bitcoin benutzt werden, sehr viel unkomplizierter sind als die Rechnungen, die getan werden müssen, zum Beispiel um Videos abzuspielen. Solche All-Purpose-Chips, also Chips, die alle Rechnungen machen können, die sind sehr versatil. Die sind auch eher nicht sehr robust. Also deswegen müssen wir auch unsere Elektronik häufig austauschen und es geht kaputt, weil es nicht dafür gebaut ist, sehr lange zu halten. Und vor allem, was die Entwicklung von solchen Chips angetrieben hat, ist, dass wir immer kleinere Chips haben wollten, weil wir immer mehr Rechnungen pro Quadratmillimeter machen wollten. Also wir wollten mehr Einsen und Nullen generieren, dadurch kann man mehr rechnen, dadurch kann man kompliziertere Dinge rechnen. Diese Fähigkeiten muss ein Bitcoin-Chip eigentlich nicht haben. Also ein Bitcoin-Chip, Mining-Chip, der muss nur diese Fingerabdruckzahl, dieses Hash rechnen können. Und das ist sehr viel einfacher. Und da braucht man viel weniger Einsen und Nullen pro Quadratmillimeter. Aber weil so viel beansprucht wird und weil die Rechnungen kontinuierlich laufen, heizt sich das auch auf. Weil, also wie in jedem Draht eigentlich, so funktionieren Glühbirnen. Wenn Elektrizität durch den Draht geht, das wärmt sich auf. So Chips wärmen sich auch auf. Es sind einfach nur sehr, sehr kleine Drähte. Wenn man jetzt einen Bitcoin-Chip baut und man weiß, das wird sich erhitzen, dann muss man auch überlegen, wie weit man die einzelnen Drähte voneinander zum Beispiel ausweitet. Oder wie kühlt man das? Kühlt man das mit ganz normal durch ein Ventilator oder einer Immersionsflüssigkeit zum Beispiel. Also viele meiner benutzen in letzter Zeit auch Immersionsflüssigkeit, weil sich dadurch die Chips mehr abkühlen lassen.
Das ist so ein bisschen öliges Gemisch, oder?
Genau, also es ist ölig, aber es ist sehr dünnflüssig. Also es ist so das noch dünnflüssiger als Wasser, was eigentlich echt interessant ist. Das ist für mich zum Beispiel. Aber so dadurch, dass die Mining-Chips anders sind, kann man die zum Beispiel nicht in Autos verbauen oder in Computer oder Handys. Also es muss eine ganz separate Industrie sein. Es kann teilweise in der gleichen Fabrik hergestellt werden, aber wenn es einmal hergestellt ist, das ist dann ein ASIC, also Application Specific Integrated Circuit, und das kann dann nur für diese Anwendung benutzt werden. Und wenn das für die Anwendung dann nicht mehr passt, weil es zum Beispiel durch eine neuere Technologie ersetzt ist, dann wird das einfach zum Müll. Also es kann tatsächlich dann nur anderweitig dann auch zum Bitcoin-Mining benutzt werden, aber dann nicht zum Beispiel zum Videos abspielen.
Was ja auch so ein bisschen Kritikpunkt ist, dass man wirklich sagen muss, okay, bei Ethereum oder so gab es ja dann früher dieses Grafikkarten-Mining. Die Grafikkarte konnte wenigstens noch jemand benutzen, was bei den ASICs bei Bitcoin tatsächlich ja so ist. Man kann sie vielleicht mittlerweile ja so ein Thema dann tatsächlich zum Heizen nutzen, aber die ältere Generation ist ja Stand jetzt zumindest sehr laut. Also meistens macht das auch keinen Sinn. Also auch so ein Punkt, den man schon kritisch sehen muss. Was mich jetzt bei dem Thema noch interessiert, solche ASICs, gibt es die nur für Bitcoin-Mining oder gibt es auch andere Branchen, wo es tatsächlich eine kleine Industrie gibt, wo man sagt, okay, ich baue jetzt nur für den einen Anwendungsfall dort Chips?
Ja, auf jeden Fall. Das gibt es auch in anderen Branchen. Zum Beispiel, wenn man sehr elektrizitätseinsparende Chips bauen will, zum Beispiel für Sicherheitstechnologien, Kryptographie, Sachen wie Hoteltüren sichern, wo man so einen ganz kleinen Chip braucht, oder Chips für Kreditkarten. Also das sind ja alles sehr unterschiedliche Chips und die werden dann auch für die Branche spezifisch gebaut. Man kann auch selber Prototypen herstellen lassen für seine eigenen Anwendungen. Also es ist tatsächlich sehr viel Variation da. Allerdings sind die günstigsten Chips immer diejenigen, die at scale fabriziert werden können. Also, wo man sehr hohes Volumen hat, dann wird es auch günstiger. Und zurzeit ist die Mining-Industrie noch so klein, dass sehr große Konzerne eigentlich die Finger davon lassen und sagen, das ist einfach nicht groß, das Volumen ist einfach nicht groß genug, dass es für uns Sinn machen würde, unsere Fabrik umzustellen und nur eine Weile ASICs herzustellen.
War das nicht ein Thema bei Intel neulich, dass die eine Zeit lang ASICs hergestellt haben, aber dann wieder aufgehört haben, und scheinbar war das ja auch ein Grund dafür, dass die Industrie wohl zu klein war, oder?
Genau, das war der Grund, den Sie genannt haben. Allerdings muss man auch schauen, die ASICs, die Intel hergestellt hat, waren auch nicht, nicht so viel besser als die Konkurrenz. Okay. Und daher haben die natürlich auch nicht einen großen Marktanteil.
Okay, also kann durchaus sein, dass sie vielleicht in der nächsten Generation dann wieder sagen, okay, da steigen wir wieder ein, weil jetzt vielleicht die Mining-Industrie größer geworden ist, das Ganze relevanter geworden ist oder sie entsprechend dann auch konkurrenzfähiger sind eventuell.
Genau, wobei man auch sagen muss, dass normale Chips auch Hashes rechnen können, aber die Bitcoin ASICs nicht
nicht umgekehrt.
Umgekehrt geht es nicht, genau. Und deshalb, also als ich mich gerade angefangen habe, für Bitcoin zu interessieren, konnte man Bitcoin noch auf dem Computer, auf dem CPU minen oder auch auf der Grafikkarte, genauso wie Ethereum. Also Das ist nicht so, dass die Grafikkarten dafür optimal waren. Es ist einfach, man konnte darauf gut die Rechnungen ausführen. Und zwar vom Strom her hat das Sinn gemacht. Für mich würde ich mehr Geld damit verbrauchen, auf meinem Laptop zu meinen, als was ich dann daraus bekommen würde.
Ertrag
also genau, also der Ertrag, der Profit wäre es nicht wert. Und so muss jeder Miner für sich selbst schauen, was ist ökonomisch viable, also
was ist ökonomisch sinnvoll, wo zahle ich am Ende drauf? Also das wird ja, glaube ich, auch sehr spannend. Im April soll ja Halving sein wahrscheinlich, was dann passiert, weil ja viele davon ausgehen, dass da einfach viele Miner aus dem Markt gespült werden, weil ihre Energiekosten zu hoch sind und wenn ich nur noch 3,125 Bitcoin Belohnung bekomme, dass es dann entsprechend nicht mehr profitabel sein könnte.
Genau. Und wir sind jetzt auch schon durch mehrere Bear Markets gegangen, wo tatsächlich Mining-Firmen bankrott gegangen sind oder ihre Miner, also zum Beispiel deren Kredit mit der Hardware gebackt haben und dann das Kreditinstitut die Miner haben wollte, weil wenn man so den Kredit nicht mehr zurückzahlen kann, dann muss man halt die Miner zurückgeben und so ist das dann auch passiert, dass ein Kreditinstitut mit ziemlich viel Hardware dann gelandet ist.
Und wo sie dann ja nur meinen konnten, weil sie mit den Dingern nichts anderes machen konnten.
Genau. Ja. Beziehungsweise, das andere, was man damit machen kann, ist verkaufen. Ja. Und das passiert häufig sowohl, wenn es ökonomisch nicht rentabel ist, als auch wenn es politische Schwierigkeiten gibt, dann migrieren diese Miner häufig einfach in ein anderes politisches System.
Das ist ja ein bisschen auch das Spannende an dieser Mining-Industrie, dass einfach komplett ortsunabhängig ist. Also find ich extrem spannend. Dann, die stehen ja teilweise auch in diesen Containern drin und den Container packe ich dann auf den LKW und dann fahre ich halt weiter, was ja echt auch
das
eine spannende Entwicklung ist.
Das wird hier in Texas auch sehr häufig genutzt, zum Beispiel für Quellen von Energie, die vom Netz abgeschottet sind, beziehungsweise wenn dann eine Ölpumpe mitten im Feld steht und noch nicht an das elektrische Netzwerk oder an das andere, an die
praktisch noch nicht an Stromnetz angeschlossen wurde, dann ist der Strom oder die Energie übrig
oder auch das Ölnetz angeschlossen ist. Und dann kann zum Beispiel gemeint werden, während die Infrastruktur gebaut wird. Also dann kann so eine Pumpe schon mal rentabel werden, bevor es überhaupt an das Stromnetz angeschlossen ist. Und das ist ja auch praktisch.
Ja, sowas gibt
es. Profitieren Miner davon, die Bitcoin-Miner und die Besitzer der.
Die Betreiber, ja. Also sowas gibt es in Deutschland auch in einer anderen Größenordnung und aus anderen Gründen. Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, nämlich, dass Leute, die sich eine PV-Anlage aufs Dach gehauen haben, einspeisen wollen und dann dauert es teilweise knapp ein Jahr, bis sie wirklich einspeisen können, bis sie angeschlossen sind und haben die Energie in der Zeit übrig. Also da liegt es dann eher an der Bürokratie oder anderen Themen, aber es ist vom Gedankengang ähnlich. Ich habe Energie jetzt übrig oder temporär übrig und kann halt was damit machen in dieser Zeit.
Genau, also man kann zum Beispiel auch Bitcoin-Miner, wenn die über Satellit zum Beispiel ans Internet angeschlossen sind, dann kann man die auch auf ein Boot stellen und dann, was auch immer man an Energie aus dem Ozean oder sonst wie holt, dann kann man das auch direkt an Ort und Stelle in Bitcoin umwandeln.
Lass uns mal zu dem Punkt zurückkommen, wo du meintest, okay, die Chips sind ja jetzt entsprechend unterschiedlich oder die ASICs werden dann anders produziert, beziehungsweise die Miner, wie gerade schon gehört, haben einfach andere Anreize. Also klassische Handy-Industrie, sage ich jetzt mal, da muss es natürlich immer kleiner, leistungsfähiger werden. Warum sagst du jetzt, okay, diese Mining-Industrie ist extrem interessant, nicht nur, weil es halt für Bitcoin irgendwie ein relevantes Thema ist, logischerweise, sondern wirklich für die gesamte Industrie. Was spielt es da für eine Rolle?
Ja, also die Halbleiterindustrie an sich ist extrem interessant. Also die Wissenschaft, die da reingeht, die Technologie, das Ingenieurwesen, das, was Menschen in Fotolithografie zum Beispiel gesteckt haben, ist erstaunlich. Also da, die können teilweise jetzt schon 2 Nanometer dicke Streifen generieren mit einem Laserstrahl, das 200 Nanometer dick ist. Also man versucht, das ist wie mit einem Filzstift so ganz feine Malerei zu betreiben. Also das ist wirklich extrem spannend, was da passiert. Und die Anreize, um diese Industrie vorwärts zu bringen, war natürlich die Explosion von Konsumelektronik, dass wirklich jeder in seinem ein Handy, ein Computer in seinem Besitz hat. Weltweit wird das auch immer mehr. Aber die Chips, die dafür gebraucht werden, müssen halt immer leistungsfähiger und immer kleiner werden. Es ist eigentlich auch gut, wenn die mehr Energie sparen, weil dann die Batterie länger
nutzbar ist.
Hält. Ja. Mhm. Genau. Aber es ist dann halt auch okay, wenn es schnell kaputt geht oder wenn das Rechnen auch ein bisschen länger dauert. Also schon, man will schon nicht lange auf sein Handy warten, aber für Bitcoin-Mining ist das Erste, was unheimlich wichtig ist, ist das energiesparend. Dass die Rechenprozesse energiesparend sind. Das Zweite, was extrem wichtig ist, ist, dass die Rechnungen so schnell wie möglich passieren, weil man will ja so viele Zahlen wie möglich durchprobieren. Und das, weil man ja so viele Zahlen probiert, ist es eigentlich nicht wichtig, ob ab und zu ein Fehler passiert. Weil dann ist einfach ein false positive oder false negative, also dann ist eine Zahl, kann man einfach rausschmeißen, das ist okay.
Und wird halt einfach weitergerechnet.
Da wird einfach weitergerechnet. Bei Konsumelektronik, das muss schon richtig sein, weil das merken Leute, wenn in ihrem Video oder wenn in ihren Daten, in ihrer Datei was korrupt ist oder was nicht geht, weil dann bricht alles zusammen. Und eben, dass man auch anders kühlen kann in der Bitcoin, für Bitcoin-Miner. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und so sind, weil die Chips unterschiedlich sind, weil die Anreize unterschiedlich sind, weil die Anwendung anders ist. Und weil durch diese anderen Anreize kann man jetzt Chips herstellen, die eine andere Architektur haben, die anders aussehen, die vielleicht sogar größer sind als die Chips, die wir in der Konsumelektronik haben, weil man kann ja immer so einen Container in Texas aufstellen, das ist eigentlich egal, wie groß das ist. Hauptsache, es spart Energie, es ist kleiner, es kann schnell rechnen. Und das Coole an Technologien, die andere Anreize haben, ist, dass Innovation viel besser funktioniert, wenn die Anreize anders sind. Wenn man zum Beispiel bei Konsumelektronik immer kleiner, schneller, versatiler werden will und die Anreize haben sich in 20 Jahren nicht verändert, dann wird man die Prozesse, die da reingehen, immer weiter optimieren. Und das ist auch gut so. Also das, was durch Optimierung geschaffen wurde, also die Chips, die wir heute benutzen, sind mit den Originaltransistoren fast unvergleichbar. Also es ist unglaublich, was da an Innovation passiert ist. Es ist echt toll. Allerdings kann man durch Optimierung nicht immer das beste Resultat bekommen. Manchmal muss man Sachen nicht genauso, aber besser machen. Manchmal muss man Sachen anders machen, um sie besser zu machen. Und das ist jetzt die Möglichkeit, die wir mit Bitcoin haben. Dadurch, dass wir andere Chips brauchen, können wir auch Sachen anders machen, können wir die Chips anders bauen und dadurch andere Dinge optimieren, und dadurch vielleicht sogar Dinge entwickeln, die dann wieder andersherum für die Konsumelektronik, dass die Konsumelektronik voranbringt.
Das heißt, beide Seiten profitieren vielleicht so ein bisschen von der Entwicklung. Also die Bitcoin-Miner wären ja auch nicht das, was sie heute sind, wenn es davor nicht schon die anderen Schritte gegeben hätte in der
Konsumindustrie. Also Bitcoin hat ja auch so angefangen, dass es die Konsumelektronik gebraucht hat zu minen. Und das hat sich jetzt entwickelt. Aber es wird immer noch Fotolithografie gebraucht. Es wird immer noch teilweise mit, also nicht immersion-cooled, aber so normal Sauerstoff
Luftgekühlte mit einem Kühler, wie man es kennt vom PC, ja.
Ja, deswegen, du hast ja angesprochen, dass die alten Geräte laut sind. Das sind die Ventilatoren, sind nicht die Chips, die da laut sind. Ja, und wenn man den Ventilator abbaut und das in eine Flüssigkeit tut, dann ist es auch nicht mehr laut. Also lässt sich alles organisieren. Aber das gibt mir Hoffnung für die Zukunft, dass es einfach so viel Innovationspotenzial da ist und die Industrie ist einfach zu klein noch, um wirklich auf der fundamentalen Ebene zu innovieren und nicht nur die Dinge, die wir schon haben, einfach ein bisschen verändern, also nicht nur zu optimieren oder leicht zu verändern. Also so die Geräte, die zum Beispiel zur Luftkühlung gebaut worden sind, werden jetzt immersionsgekühlt, aber die sind nicht zur Immersionskühlung optimiert worden. Mhm. Und wenn wir da ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr
Proof of Work reinstecken.
Ja, genau. Ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr denken und vielleicht ein paar Geräte bauen, die tatsächlich optimiert sind für Immersionskühlung. Vielleicht können wir dann noch mehr Hashes rausholen als ein Gerät, das für Luftkühlung gebaut wurde und einfach so gekühlt wird.
Aber wer steckt da so Gehirnschmalz rein? Also wer betreibt da Forschung? Weil in Deutschland ist es ja gerade so ein Thema. Wir haben jetzt zum Beispiel durch TSMC, ist ja, ich weiß nicht, ob es einer der Marktführer ist in dem Bereich, auf jeden Fall jemand, wo da sehr, sehr tief drin ist in dieser Szene, die kommen ja jetzt nach Deutschland. Die hat man mit vielen Milliarden nach Deutschland gelockt. Ist das eine dieser Firmen, die da in dem Bereich entsprechend unterwegs ist? Oder ist es generell so, dass da China, Taiwan ganz vorne dabei ist?
Also TSMC ist ja eine taiwanesische Firma, soweit ich weiß. Ja. Und die machen Konsumelektronik. Und wie ich gesagt habe, dass das Volumen an Bitcoin-Miners noch nicht groß genug ist, um interessant zu sein für die Mammutunternehmen. Es kann sein, dass die einen Zweig haben, der da heimlich dran arbeitet, aber das weiß ich nicht. Also wenn die es nicht ankündigen, dann weiß ich es auch nicht.
Aber die sind generell in dieser Industrie schon mal eine dieser großen Firmen oder der großen Player.
Sind sie schon. Allerdings, wie ich meinte, es ist manchmal nur rentabel, etwas zu machen, wenn man es at scale machen kann. Also es kann sein, dass man ein großer Player ist, aber dass man trotzdem noch seinen Umsatz machen muss am Ende des Monats. Und sowas wie Forschung einfach Zeit und Geld braucht.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in Deutschland, da gab es eben diese Thematik jetzt vor ein paar Wochen, ist es so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, es macht schon Sinn, sich sowas nach Deutschland zu holen, so eine Industrie, weil die Industrie sicherlich ja Zukunft hat. Natürlich die Frage, was wird dann eigentlich nachher in Deutschland produziert, geforscht, wie auch immer, oder fließt das dann alles, nur das Know-how dann irgendwie Richtung Taiwan? Also wie ist diese Industrie aufgebaut? Sind das so ein paar, eine Handvoll große Firmen, die diesen Markt dominieren, weil das ja auch öfters mal so ein Kritikpunkt ist, dann was die Entwicklung oder die, den Verkauf, den Bau von Bitcoin-Minern anscheinend ja zentralisiert. Ist dem wirklich so? Oder gibt es da auch viele Player, wo man sagen kann, ja gut, wenn der eine jetzt zu groß wird, dann spaltet sich's auf und es gibt viele kleine plötzlich?
Das ist mehr eine Frage für Leute, die was davon verstehen, wie der Markt an sich funktioniert, ob ein großes oder mehr, oder eine Handvoll großer Unternehmen besser ist als viele diverse kleine. Und historisch geht das immer durch Zyklen, wo es sich aufsplittert und es gibt viele kleine oder so eine Consolidation Phase, wo es dann wieder wenige große gibt. Und das kann man nicht vorhersagen, aber es ist immer wünschenswert, so viele Marktplayer, also so viele Teilnehmer am Markt wie möglich zu haben, damit das dann eben auch die Preise runterkriegt und auch im Fall von Bitcoin, dass es dann auch so dezentral wie möglich passiert. Aber also die Hardware, die muss von jemandem hergestellt werden, die wird betrieben von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen politischen Environment. Ja. Aber wo es hergestellt wird, ist doch eher davon dominiert, wo kann man es am billigsten herstellen. Mhm. Und das sind dann meistens doch eine Handvoll kleiner, also der großen Unternehmen.
Bevor wir noch versuchen, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, ein Thema, das du wahrscheinlich schon hunderte Male gefragt wurdest, weil es einfach perfekt auf deine Ausführungen gepasst hat, die du jetzt auch heute bislang erwähnt hast, dieses Jevons-Paradox. Führ uns doch da mal kurz ein, was genau sagt das aus, weil ich glaube, der Begriff ist nicht ganz so bekannt, aber wenn du es erläuterst, wird es eigentlich logisch und man kommt relativ schnell drauf, dass sich es eigentlich so entwickeln muss und das trifft ja auch sehr gut auf Bitcoin-Mining zu.
Ja, danke, dass du es angesprochen hast. Wir hatten auch ein bisschen drüber gesprochen in Prag, was der Jevons-Paradox ist. Das ist eigentlich ein etwas, was nicht nur auf Bitcoin zutrifft, das ist generell gültig. Und zwar trifft das auf alle Prozesse zu, die eine Ressource konsumieren. Das kann Autofahren sein, das kann eben Bitcoin-Mining sein mit Elektrizität. Also in Bitcoin-Mining wird Elektrizität konsumiert, Bitcoin hergestellt. Und wenn man so einen Prozess hat, der eine Ressource konsumiert und man den Prozess effizienter gestaltet, weil man ja weniger von der Ressource konsumieren will, weil die Ressource ist teuer, man will so wenig dafür bezahlen wie möglich, man gestaltet den Prozess effizienter und dadurch, dass man den Prozess effizienter gestaltet, benutzt man weniger von der Ressource. Wenn weniger von der Ressource gebraucht wird, wird die Ressource günstiger und mehr Menschen können sich den Prozess leisten, der diese Ressource benötigt. Und dadurch, dass mehr Menschen diesen Prozess in Anspruch nehmen und die Ressource ja günstiger ist, wird von der Ressource dann mehr verbraucht, als es anfangs der Fall war, als der Prozess noch ineffizient war. Also das geht so im Kreis. Je effizienter man den Prozess gestaltet, desto weniger von der Ressource benutzt der Einzelne, aber dass dadurch mehr Leute den Prozess wahrnehmen oder benutzen oder die Ressource benutzen und dadurch eben der Verbrauch der Ressource höher wird. Also im Fall von Bitcoin zum Beispiel, wenn ein Bitcoin-Miner effizienter ist, weniger Elektrizität verbraucht, werden mehr Miner hergestellt und ans Netz gestellt. Und im Großen und Ganzen verbrauchen die dann mehr Elektrizität, als es vorher der Fall war, als der Prozess noch ineffizient war.
Also im Prinzip, wie wenn man es jetzt mit dem Auto vergleichen würde, ich brauche nur noch 1 Liter auf 100 Kilometer. Plötzlich kann sich jeder in Anführungszeichen ein Auto leisten, weil Autofahren so billig wird. Hat natürlich noch mehr Nachteile mit Parkplätzen, Straßen werden voll und so weiter. Aber rein prinzipiell von der Logik her wäre es dann entsprechend dann eben so, dass mehr Leute Auto fahren und unterm Strich wird dann mehr Benzin, Diesel verbraucht als eben davor, wo es nur einige wenige gemacht haben. Ja.
Genau. Und auch der Einzelne, also selbst wenn nicht noch mehr Leute Autos kaufen, weil zum Beispiel die Anschaffungskosten sehr hoch sind, werden die Einzelnen, die bereits Autos haben und jetzt effizientere Autos haben, mehr fahren und mehr Benzin verbrauchen.
Ja, weil es eben billiger ist, jetzt mit dem Auto zu fahren, anstatt mit dem Zug, Flugzeug, was auch immer. Ja.
Genau.
Ja, also sehr spannend und das befeuert natürlich dann auch so ein Stück weit die Mining-Industrie. Klar, die rechnen immer mehr Hashes, die Miner, die werden natürlich logischerweise immer besser, aber man sieht es ja auch an der Hashrate, wie gefühlt ständig irgendwie gibt es ein neues All-Time-High. Man denkt sich immer, wie kann das eigentlich sein, dass das so krass ist? Liegt es nur an der Entwicklung, dass diese Geräte, dass die Hardware einfach so viel besser wird? Durch die neue Generation, die da immer wieder auf den Markt kommt? Oder sehen wir einfach auch, dass immer mehr Mining-Hardware einfach am Netz ist?
Ja, also es ist beides. Und zwar, wenn man viel Hardware ans Netz anschließt, aber es ist ineffiziente Hardware, dann lohnt es sich nicht, diese zu betreiben. Also es muss sich lohnen, also die Elektrizität, die man reinsteckt, muss sich lohnen. Also es muss profitabel sein, dass man mehr Bitcoin rausbekommt, als was man an Elektrizität reinsteckt. Also das habe ich jetzt falsch gesagt. Also man bekommt immer so viel raus, wie das Gerät produzieren kann für die Elektrizität, aber so viel, wie man für seine Elektrizität bezahlt hat. Deswegen lohnt sich das auch, Bitcoin-Miner zu betreiben, wo es weit ab vom Schuss ist oder wo Elektrizität eben sehr, sehr günstig ist.
Oder
und die All-Time-Hash-Rate ist vor allem, weil mehr Miner angeschlossen werden, aber weil effizientere Miner angeschlossen werden. Also häufig verläuft der Prozess so, dass da, wo die alten Miner nicht mehr profitabel sind, dass neuere Miner gekauft werden und effizientere Miner angeschlossen werden und die alten dann in ein anderes Land
Wo die Energie vielleicht noch günstiger ist.
Wo die Energie noch günstiger ist, wo die sich die neue Hardware noch nicht leisten können, aber die alte aus zweiter Hand schon. Und so sind dann im Endeffekt mehr Miner angeschlossen als vorher und die Hashrate geht ab.
Was glaubst du, was wird passieren beim Halving? Wird die Hashrate wahrscheinlich erstmal runtergehen, weil irgendjemand wird nicht mehr profitabel sein, aber was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Was natürlich eine Komponente ist, die vor einem Jahr niemand auf dem Schirm hatte. Also ich finde das sehr positiv, was mit diesen ganzen Ordinals und so da passiert, weil wenn die Ordinals interessieren, okay, schön und gut. Wenn sie dich nicht interessieren, dann ärgerst du dich drüber, dass der Mempool immer voll ist, aber dadurch steigt entsprechend natürlich die Sicherheit, weil mehr Miner profitabel sind und das Netzwerk sicherer ist. Also das spielt ja eine größere Rolle, als wir vielleicht vor einem Jahr noch gedacht haben. Die Hoffnung war ja immer, okay, immer mehr Transaktionsgebühren, dass es das ein bisschen ausgleicht. Klar, der Kurs sollte irgendwann auch steigen für die Miner, damit sie weiter profitabel bleiben. Aber wie schätzt du die Lage ein? Was wird man da nächstes Jahr sehen?
Ja, also du hast das eigentlich schon sehr gut erklärt. Die Rechnung mit der Profitabilität wird genauso passieren und die Miner, die dann nicht mehr profitabel sind, werden einfach ihre Hardware woanders hin verkaufen müssen und es wird so eine Adjustment Period geben, also so eine Zeit lang muss sich die Industrie daran gewöhnen, dass die Zahlen anders aussehen als vorher. Aber das ist auch der Fall, wenn sich der Kurs verändert zum Beispiel. Mhm. Also das ist, darauf sind die, also ist die gesamte Industrie eigentlich schon eingestellt, dass die Preise volatil sind. Mhm. Aber das Halving, das ist etwas, was predictable ist. Also das ist etwas, worauf sich die Firmen einstellen können, wo sie versuchen können, sich vorher schon abzusichern zum Beispiel, um die erste Zeit lang sich über Wasser halten zu können. Und also diejenigen, die sich über Wasser halten können, werden dafür belohnt werden, dass die immer noch weiterrechnen, wo andere abschalten. Weil wenn deine Konkurrenz abschaltet und man selber weiterrechnet, dann hat man ja eine höhere
werde ich profitabler, weil meine Chance steigt, ja.
Genau, meine Chancen steigen, ich werde profitabler. Und so die Rechnungen und die Gedanken müssen sich alle meiner machen. Und das wird interessant, wer überlebt und wer nicht überlebt.
Also wir werden es auf jeden Fall beobachten, wissen tun wir es alle nicht. Ich glaube, es wird spannend, aber du hast ja gerade schon erläutert und ich denke, das ist ja auch so eine positive Entwicklung, dass die Miner immer professioneller werden. Das ist eigentlich, also außer jetzt vielleicht, ich habe irgendwie einen Miner bei mir im Keller stehen oder so, aber wenn ich wirklich eine Mining-Anlage habe, betreibe ich das entsprechend unternehmerisch und dementsprechend ist für mich natürlich auch relevant, wie du gesagt hast, den Kurs ein bisschen im Blick zu halten. Da habe ich wenig Einfluss drauf, aber das Halving ist eben planbar. Ich weiß, bis auf ein, zwei Tage Abstand vielleicht, wann es genau passieren wird. Und von dem her glaube ich, dass da auch ja, für viele so ein bisschen die Spannung vielleicht raus ist, weil die wissen ganz genau, gewisse Hardware muss ich vielleicht in dem Moment abstellen, was auch ja natürlich gerade interessant ist. Viele überlegen jetzt vielleicht, kaufe ich jetzt einen Miner oder verkaufe ich jetzt vielleicht auch einen? Also die Preise schwanken gerade auch stark. Also die Preise von Minern, wenn man guckt, wo die bei All-Time-High waren, also Kurs-All-Time-High, die sind ja auch enorm gefallen. Also da merkt man auch diese Abhängigkeit entsprechend.
Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, dass die Mining-Industrie 99% wirklich Bitcoin ist. Also wenn jemand von Mining spricht, die sprechen nie von anderen Coins oder Krypto. Also Mining ist wirklich sehr stark einfach von Bitcoin dominiert. Und wenn man mit Industriepartnern, mit Elektrizitätsvertreibern darüber spricht, also es geht eigentlich immer nur um Bitcoin.
Also spätestens seit Ethereum gewechselt ist auf Proof of Stake. Also ich musste jetzt gerade überlegen, was überhaupt noch auf Proof of Work läuft, aber das sind alles Coins, die sehr irrelevant sind, ja. Mhm. Von dem her nicht verwunderlich wahrscheinlich, ja. Mhm. Jetzt möchte ich dich zum Schluss natürlich noch eins fragen, wenn du in Texas ansässig bist. Man liest oder hört aus der Ferne ja immer, ja, in Texas, riesen Mining-Industrie, die da aufziehen und die stabilisieren da die ganzen Netze und so weiter. Ist das wirklich so, beziehungsweise in welchem Maße ist das so und kriegt das der Normalo mit, was da abgeht?
Ja, gut, dass du fragst. Also in Texas spezifisch ist das Elektrizitätsnetz von den Rest der Vereinigten Staaten das eigene Netz. Also der Betreiber ist ein Privatunternehmen, also es ist auch nicht vom Staat gesteuert oder so. Und es ist das Bitcoin-Mining nimmt zurzeit etwa 6% der Kapazität ein.
Okay.
Und die Kapazität, also man will natürlich immer so nah an der Kapazität verbrauchen wie möglich, ohne darüber zu gehen. Das ist ja wie ein Flugzeug, wo man am besten alle Plätze besetzt, um es so profitabel wie möglich zu gestalten. Mhm. Aber man will nicht überbesetzen. Und wenn man unterbesetzt, dann wird es einfach teurer für alle, die bereits einen Sitzplatz haben. Und so ist es mit der Elektrizität auch. Und man will auch bei Elektrizität, man will sich auch absichern für bestimmte Zeiten, wo viel mehr Kapazität gebraucht wird als durchschnittlich.
Diese Spitzenlasten.
Genau, die Spitzenlasten. Zum Beispiel im Sommer in Texas, man will, dass die innerhalb der Kapazität sind. Und da ist 6% der Kapazität ist jetzt nicht enorm, aber es ist genug, dass bei Spitzenverbrauch die Miner tatsächlich abstellen können und ihre Last dem Netzwerk wieder zur Verfügung stellen können. Das heißt, die können extra Plätze besetzen im Flugzeug.
Im Flugzeug, ja. Sie werden dafür dann aber auch bezahlt, oder?
Also es ist so, dass die schon wie so ein Abo haben, also dass sie im Vorfeld schon für ihre Elektrizität bezahlt haben. Und wenn sie jetzt sagen, wir stellen ab, dann werden die nicht dafür bezahlt, sondern es ist einfach, sie bekommen das Geld zurück, aber für eine höhere Rate, als wie sie es eingekauft haben.
Also wie so eine Entschädigung praktisch.
Das ist nicht nur eine Entschädigung, es ist mehr so wie ein Marktpreis. Also man hat das zu einem günstigen Marktpreis gekauft und man bekommt es zu einem höheren Marktpreis zurück.
Ah, okay, das heißt, ich habe einen vertraglich gesicherten Preis, Kilowattstunde kostet Betrag X und ich bekomme dann den Marktpreis jetzt und der ist ja offensichtlich höher, weil die Nachfrage gerade sehr hoch ist.
So funktioniert das. Und das ist ein Programm, das ist nicht nur Bitcoin-Minern zur Verfügung, steht nicht nur Bitcoin-Minern zur Verfügung, sondern ist auch jeder anderen Industrie zugänglich. Es ist nur so, dass ein Chemiekonzern jetzt nicht abstellen wird, weil deren Energie gebraucht wird. Weiß nicht, HP, also Amazon wird auch nicht abstellen, weil eben deren Kunden brauchen es. Also andere Industriezweige sind einfach viel mehr von durchgängiger Elektrizität, sind viel mehr davon abhängig. Und Bitcoin ist einfach so viel flexibler dem An- und Verkauf der Energie, dass die von den Marktschwankungen Gebrauch machen können.
Und auch dieses Hochfahren ist ja interessant, weil viele Industrien fahren dann runter, okay, aber dann ist nicht einfach, ich drücke einen Knopf und das Ding läuft wieder und ich nehme den Strom dann wieder ab. Also das macht es, glaube ich, ja auch sehr, sehr interessant. Und also ich bin unfassbar gespannt, was in dem Bereich da noch in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten da für Ideen aufkommen, wie man Mining tatsächlich durch diese neuen Anreize, Vorteile, die wir jetzt heute besprochen haben, da irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, gewinnbringend nutzen kann, aber natürlich muss es irgendwie einen Gewinn abwerfen oder Mehrwert bieten, aber in Texas ist es ja dann entsprechend für alle ein Mehrwert, wenn wir so einen flexiblen Player da im Markt haben, der eben an ausschalten kann und der Rest hat dann trotzdem seinen Strom gesichert sozusagen. Ja, mega interessant. Vielen, vielen Dank, Ellie, für die Zeit. Haben wir so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Da war sicherlich einiges dabei. Also ich finde das Thema extrem spannend und vor allem, als wir uns dann in Prag zum ersten Mal unterhalten haben, waren da viele Punkte dabei, wo ich dachte, oh, da habe ich mich noch gar nie damit beschäftigt. Von dem her vielen, vielen Dank für deine Einblicke.
Ja, ich danke dir, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, darüber zu reden. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen und ich nehme jede Gelegenheit wahr. Also ich beantworte auch gerne Fragen und wenn, ja, ich merke auch, dass wenn ich darüber rede, obwohl es sehr technisch ist, bekomme ich doch sehr viel Interesse von Menschen, die nicht in der gleichen Branche arbeiten, aber das einfach sehr, sehr interessant finden und da gebe ich Leuten recht. Das ist
Also vielen Dank natürlich fürs Angebot. Wir werden in den Shownotes deine Kontaktdaten, Twitter und so weiter reinhauen. Das heißt, wer Fragen, Feedback hat, geht gern auf Ellie zu. Du bist jetzt erstmal in Amerika oder USA auf jeden Fall wieder unterwegs. Verschlägt sich irgendwann mal wieder in den Dachraum zu irgendwelchen Konferenzen schon was geplant?
Ja, auf jeden Fall. Also nächsten Sommer geht es dann wieder nach Deutschland. Und ich hoffe, dass das jetzt ein jährliches Ereignis wird, dass ich da tatsächlich auch ein bisschen mehr involviert werden kann. Hier in den USA ist das nächste, was ansteht, die TabConf, die The Atlanta Bitcoin Conference. Und das ist eine Developer-Konferenz. Das ist auch sehr technisch. Es geht darum, also da sind Core-Developer dabei, da sind Lightning-Developer dabei, Noster-Developer. Also jeder, der einfach die Möglichkeit haben will, sich mal mit einem Core-Developer unterhalten zu haben oder auch zu einem der Projekte beitragen möchte, wer selber Developer ist und so ein bisschen in die Szene reinkommen möchte, ist gerne eingeladen, zur TabConf zu kommen. Es ist eine relativ kleine Konferenz, also man kann tatsächlich auch Gespräche führen, also es ist kein Riesenanlass, also man hat tatsächlich Zugang zu all den Leuten, die da kommen. Und es ist echt spannend, einfach in dem Umfeld zu sein. Und da fragt niemand nach dem Bitcoin-Preis. Also da ist...
Aber so weit sind wir tatsächlich in Deutschland mittlerweile ja auch schon.
Ja, also es ist echt... Aber es ist einfach so erfrischend. Und es gibt einem echt Zuversicht für die Zukunft, unter so vielen Leuten zu sein, die aktiv daran mitarbeiten, unsere Zukunft besser zu machen.
Und nicht nach dem Preis schauen und gucken, wann sie auscashen können, ja.
Genau. Ja.
Alles klar, perfekt. Dann nochmals vielen lieben Dank und alles, alles Gute. Und ja, ich hoffe, dann sieht man sich im Sommer bei deinem verlängerten Sommerurlaub auf irgendwelchen Konferenzen wieder.
Ja, sehr gerne. Danke, Leute.
Mach's gut. Ciao.
Bye.